Willkommen beim Podcast Gesundheitspolitik im Fokus. Mein Name ist Heike Scholten, meine beiden Gäste heute, Regierungsrätin, Gesundheits- und Sozialdirektorin des Kantons Luzern, Michaela Tschuo, und Philomena Collatrella, CEO der CSS. Wir werden über die Umsetzung des Game Changers im Gesundheitswesen sprechen, der Transition hin zu einer einheitlichen Finanzierung von ambulanten und stationären Leistungen, kurz EFAS. Michaela Tschuo ist promovierte Juristin. Seit dem 1. Juli 2023 führt die Mitte-Politikerin das Gesundheits- und Sozialdepartement des Kantons Luzern. Eine verantwortungsbewusste Gesundheitspolitik liegt ihr am Herzen. Dafür bringt sie jetzt alle ihre Kompetenzen in ihrem Wunschdepartement ein. Philomena Collatrella ist seit 2016 CEO der CSS. Ihre Karriere beim größten Schweizer Krankenversicherer begann die Juristin 1999 im Rechtsdienst. Philomena Collatrella ist als Innovationstreiberin bekannt. Sie digitalisiert die Krankenkassenwelt und trägt Verantwortung für 1,7 Millionen Versicherte. Frau Tschuo, Frau Collatrella, herzlich willkommen. Schön sind Sie da.
Danke für die Einladung.
Danke für die Einladung.
Reden wir über die Umsetzung von EFAS. EFAS, die einheitliche Finanzierung von ambulanten und stationären Leistungen, gilt als Gamechanger für das Gesundheitssystem. Das Referendum hatte keine Chance. Auch die Bevölkerung will diesen Ruck und hat im November letzten Jahres Ja zu dieser großen Änderung des Krankenversicherungsgesetzes gesagt. Damit ist der Weg für die Umsetzung der einheitlichen Finanzierung von ambulanten und stationären Leistungen jetzt frei. Sie beide waren stark engagiert in dieser EFAS-Geschichte. Der Kanton Luzern hat deutlich Ja gesagt, 61%. Was ging Ihnen beiden am Abstimmungssonntag abends durch den Kopf, als Sie erfahren haben, so, jetzt müssen wir ran? Frau Tschuo, Frau Collatrella.
Also ich habe mich unglaublich gefreut über das Resultat, aber es war wirklich ein harter Abstimmungskampf. Ich habe mich wirklich stark involviert und engagiert für die Vorlage und habe mich unglaublich gefreut, dass die Luzerner Stimmbevölkerung so deutlich Ja gesagt hat, weil es eben der erste Schritt in eine Transformation darstellt. Und das hat mich unglaublich gefreut.
Ich habe mich auch sehr stark eingesetzt für diese bedeutende Reform. Ich war sehr glücklich, dass die Reform eben die Hürde der Volksabstimmung genommen hat am 24. November. Ich habe sehr viel investiert über den Verband, aber auch mit der CSS und im Netzwerk. Ich glaube wirklich, dass EFAS so die Fehlanreize der Spitalfinanzierung eliminieren kann oder das Potenzial hat, dies jetzt wohl eliminieren und vielleicht auch dann in der Pflege. Aber es ist kein Selbstläufer. Das wurde mir nach der Abstimmung bewusst. Und in der Diskussion mit den Akteuren wurde mir das bewusst, dass wir da wirklich gemeinsam und konstruktiv diese Umsetzung an die Hand nehmen müssen.
Wir werden da genau eben heute intensiver drüber reden. Die Bürgerinnen und Bürger haben Ja gesagt. Also das heißt, die Menschen draußen versprechen sich eben auch einen Nutzen dieser Reform. Frau Collatrella, Sie haben gesagt, da sind Fehlanreize im System. Was wird sich denn da jetzt ändern? Was haben wir alle davon, wenn Sie Ihre Hausaufgaben da jetzt in der kommenden Zeit in Windeseile machen?
Ja, das Kostenverhältnis von stationären zu ambulanten Eingriffen beträgt 4:1 und die EFAS-Reform will also den Anstieg der Gesundheitskosten ein Stück weit schon dämpfen. Das setzt aber voraus, dass eben durch EFAS, durch die Aktivitäten, die jetzt in der Umsetzung dann erfolgen, eben auch eine Anpassung der Spitalstrukturen erfolgt, das heißt, die Spitalstrukturen effizienter werden und dadurch eben die Überversorgung oder eben diese Fehlanreize eliminiert oder verringert werden. Und da glaube ich schon, dass wir von einer stabilisierenden Kostenentwicklung ja ausgehen können, aber das setzt eben voraus, dass stationär und ambulante Behandlungen auch in den Vergütungssystemen abgebildet werden. Das setzt voraus, dass wir eben mit den stationären Institutionen verhandeln können, neue Entschädigungssysteme implementieren können, dass es eben auch für die Spitäler und für die Ambulatoren interessant wird, eben ambulant anstelle von stationär zu behandeln. Und last but not least, ganz wichtig, EFAS hat einen ganz wichtigen Impact auf die integrierte Versorgung. Und integrierte Versorgung, da meine ich vor allem die vertikal integrierte Versorgung, dass da eben die spartenübergreifende Behandlung der Patienten über diese beiden Sparten hinweg ergänzt durch ein System, Entschädigungssystem, das das eben abbildet. Und da bin ich zuversichtlich, dass wir zusammen mit den Kantonen und mit den Leistungserbringern eben in den nächsten 2-3 Jahren auch Pilotprojekte in diese Richtung implementieren können.
Spitalstrukturen effizienter werden, Frau Thur, das Teil Ihres Businesses nehme ich an. Integrierte Versorgung wurde bereits angesprochen. Was geht da?
Das ist ein ganz wichtiges Argument oder die Frage, was profitieren die Patientinnen und Patienten natürlich? Das ist das, was uns Kantone antreibt. Wir haben den Versorgungsauftrag, wir müssen Spitalplanung und Gesundheitsplanung machen, da haben wir einen verfassungsmäßigen Auftrag. Ich möchte den Blick noch ein bisschen öffnen. Wenn Sie ins Ausland schauen, dann stellen wir fest, dass wenn wir nach Dänemark blicken oder auch in die USA, finden viel mehr Eingriffe bereits ambulant statt. Die können wir auch. Das ist nicht eine medizinische Frage, das ist nicht eine technische Frage, sondern das ist tatsächlich eine Frage des Anreizes und der Finanzierung. Und wenn ich auf die Frage zurückkomme, was bedeutet die einheitliche Finanzierung dann für die Bevölkerung konkret, dann heißt das, dass mit EFAS die Behandlungen endlich dort stattfinden, wo sie medizinisch sinnvoll sind, wo sie kosteneffizient sind und nicht da, wo sie für den Leistungserbringer besser vergütet werden. Und was es auch fördern wird, EFAS, ist die bessere Koordination zwangsläufig. Oder wenn ich früher nach Hause gehe, braucht es eine bessere Versorgungskette. Und das ist das, was Wilhelmina Kollatrella gerade angesprochen hat. Es fördert automatisch die integrierten Versorgungsmodelle. Also der Druck, integriert zu denken, der steigt. Und das bedingt nachher auch Prozessanpassungen zwischen den einzelnen Leistungserbringern.
Das integriertes Denken, vielleicht können wir das noch ein bisschen aus diesem technischen Sprech rausnehmen. Integriert, strukturiert, Strukturwandel, das klingt für die meisten Leute ja auch ein bisschen abschreckend.
Ich kann vielleicht etwas sagen zur integrierten Versorgung, wie der Kanton Luzern die versteht und dann auch anhand von einem Beispiel darlegen. Der Kanton Luzern hat in seinem Maßnahmeplan Gesundheitsversorgung, sein Planungsbericht, wo wir Spitalplanung und Gesundheitsversorgung planen, haben wir festgehalten, dass wir die integrierte Versorgung vorantreiben möchten. Und wir hatten gerade letzte Woche eine Kick-Off-Veranstaltung, da haben 100 verschiedene Personen aus dem Gesundheitswesen teilgenommen. Und das Ziel dieser Veranstaltung war es, sich zu einigen auf den Begriff, was heißt integrierte Versorgung? Weil es gibt keinen feststehenden Begriff. Also müssen wir einen Konsens finden. Das ist mal der Schritt eins, oder? Von diesem Prozess, von dem wir jetzt auch schon gesprochen haben. Ja, ich möchte das schnell mal vortragen, auf was wir uns geeinigt haben. Wir verstehen integrierte oder auch koordinierte oder vernetzte Gesundheitsversorgung. Das sind Synonyme, koordiniert, vernetzt, integriert. Das umfasst die Prävention, das umfasst die Gesundheitsförderung, die medizinische, pflegerische, therapeutische Versorgung, die Langzeitpflege, aber auch die palliative Begleitung und ermöglicht die Koordination und Durchlässigkeit der Angebote und aller Leistungen. Und die Vernetzung der Leistungserbringenden und der Fachpersonen über den gesamten Behandlungspfad von Patientinnen und Patienten im digitalen Bereich, das möchte ich nachher auch noch ausführen, wir brauchen nicht nur Prozesse, wir brauchen die Digitalisierung, wir brauchen die ambulanten und die stationären Strukturen, also es ist nicht entweder oder, sondern es bedingt sich eben alles. Und das erfordert, dass eine Zusammenarbeit stattfindet zwischen den Akteuren. Und das steigert dann auch die Qualität der Gesundheitsversorgung. Sie merken, da ist ganz viel reingepackt in den Begriff. Ja. Und das bedingt dann eben auch, dass man Prozesse optimiert. Mach ein Beispiel, habe ich versprochen. Wir haben vielleicht einen Patienten, der ist zu Hause, der hat eine Enge im Brustkorb, er hat Schmerzen. Stand heute würde er wahrscheinlich irgendwie versuchen, seinen Hausarzt anzurufen. Im schlimmsten Fall gerade 144. In Zukunft wird er sich vielleicht über eine Gesundheitshotline melden, über eine Gesundheitstriagenummer und kann über diese nachher bereits die ersten Abrufe bekommen, was passiert. Vielleicht kommt eine Spitex-Dame vorbei, prüft die Vitalfunktion und leitet ihn dann entlang in den Hausarztbereich. Vom Hausarzt nachher geht er ins Spital über. Also es findet wirklich ein Patientenpfad statt, der fließt, bis er wahrscheinlich dann im Spital ist und beim Austritt passiert das Gleiche wieder. Und das Beispiel zeigt wunderbar auf, wenn wir das machen, brauchen wir eine Einigung auf die Prozesse zwischen den Leistungserbringern. Es braucht eine Einigung mit den Versicherern und es braucht die Digitalisierung dazu.
Das hört sich auch nicht ganz einfach an in der Abrechnung, in der Bepreisung.
Ja, genau. In der Art und Weise, wie man solche Patientenpfade vergütet. Ja. Ich sage es jetzt mal ganz einfach, oder? Wie entschädigen wir solche Patientenpfade? Da gibt es heute, gibt es Capitation, das ist so eine Pauschale, oder? Ein Forfait. Die sind nicht ganz unkompliziert. Es ist ein Budget, Aber diese Budgets werden zum Teil heute relativ profan, sage ich jetzt einmal, erstellt, weil es heute eben diese integrierte Art der Zusammenarbeit innerhalb eines Netzwerkes vor allem stattfindet heute. Ja. Eine Arztpraxis, eine Gruppenpraxis. Und das ist so im Fachjargon, dann höre ich auf, das sind natürlich horizontale integrierte Versorgung, also innerhalb eines Netzwerkes. Die moderne Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Disziplinen und Ärzten und stationären Institutionen und Spitex und also vor- und nachgelagert, eben auch die Prävention, das ist die echte integrierte Versorgung, die vertikal integrierte zwischen verschiedenen Spezialitäten an Leistungserbringung. Wir haben beispielsweise in der Westschweiz im Januar dieses Jahres eine Zusammenarbeit mit dem Ensemble Hospitalier de la Côte lanciert. Das ist eine Spitalgruppe in der Westschweiz. Wir haben 3000 Versicherte, die da in diesem Netzwerk oder in diesem Konnubium, sage ich jetzt einmal, sich bewegen. Was passiert da genau, wenn Frau Müller eine Erkrankung hat oder Frau Meier, wahrscheinlich in der Westschweiz heißt sie dann anders, Chapuis oder so. Sie gerät in das System oder kommt ins System rein und das System setzt sich zusammen aus einem Akutspital, aus 40 Fachrichtungen, aus 3 Spitex-Organisationen, aus 3 Pflegeheimen, aus dem SCHÜV, also dem Universitätsspital, das zur Verfügung steht für schwierigere, komplexere Fragestellungen, die dann mit dem SCHÜV erörtert werden können. Wir haben Präventionsprogramme, die wir da CSS-seitig, sage ich jetzt mal, integrieren. Gesundheitscoach sieht dazu zum Thema Ernährung, Schlaf, Bewegung, mentale Gesundheit, die stellen wir zur Verfügung und haben zusammen mit diesem Netzwerk, mit diesem breiteren, extended Netzwerk, Navigatorinnen und Koordinatorinnen aufgebaut. Was machen die? Jetzt komme ich wieder zu Frau Schappi. Die will ins System rein, die hat ein gesundheitliches Problem, ist nicht chronisch krank, möchte ich voraussetzen. Ihr wird eine Navigatorin zur Verfügung gestellt, die eben in diesem System navigiert. Was heißt das? Sie kommt über die Navigatorin zu einem Arzt, zu einem ambulanten Arzt. Der Arzt macht eine erste Anamnese und wird dann durchs System gelotst, also echt gelotst. Was ist die Stärke dieser Navigation? Es ist eine einheitliche Softwarelösung, die eben diese Daten sammelt, diese Daten zur Verfügung stellt im System und dadurch eben Doppelspurigkeiten verhindert werden, um ganz einfach zu bleiben.
Die stellen Sie zur Verfügung?
Die haben wir zusammen mit den Leistungserbringern, mit dem Spital aufgebaut und sind Teil dieser Capitation und dieser Finanzierung. Wir haben in diesem System Episodenpauschalen gebildet. Wir haben gesagt, der ganze Patientenpfad ist wichtig, dass man den erfasst, aber zeitlich versuchen wir, den zu etappieren, weil es sonst ganz schwierig wird für die einzelnen Disziplinen. Und jetzt haben wir im System, und warum ist dieses System sinnvoll? Weil es sich selbst gebildet hat in dieser Region. Das gab es schon. Da haben sich Spitäler, Ambulatorien, Spitex, die haben sich bereits alliiert und wir sind mit unserem Produkt reingegangen und haben dann am Entschädigungssystem etwas, sag ich mal, neue Entschädigungssysteme gebaut. Diese Navigatorinnenrollen, das sind neue Berufsprofile, die ganz wichtig sind, um den Fachkräftemangel auch zu adressieren. Und deshalb ist EFAS auch gut. Wir adressieren auch dieses Problem. Und in diesem Ökosystem, sage ich jetzt einmal, wird relativ effizient, und Effizienz bedingt natürlich gute Prozesse. Ja. Ich sage jetzt dem Effizienz, weil es einfacher zu verstehen ist. Und da werden diese Leute behandelt. In ihrer Region, und oft sind die Hausärzte, die sie dann eben wünschen, auch in diesem System vorhanden. Und da haben wir jetzt sehr gute Erfahrungen gemacht. Wir werden im Juni dann erste auch, sagen wir mal, KPIs oder Messungen machen können, wo wir die Effizienz des Systems, aber auch die Qualität natürlich entsprechend messen können. Und letztlich geht es darum, dass diese Effizienz in Form, und das muss ich als Krankenversicherer sagen, von Prämienrabatten weitergegeben werden. Und das ist letztlich auch das Ziel. Gute Qualität, hohe Effizienz, aber auch dann spürbar in den Prämien.
Also zu einem anständigen Preis, wenn man das Absolut. So sagen würde. Wenn ich Ihnen beide zuhöre, dann ist dieser Strukturwandel, Sie brechen ja Silos auf, ne? Also, ja, und genau. Ich finde jetzt auch gut, dass jetzt dieses Beispiel aus der Romandie kommt, weil wir sehen ja, da schon ein bisschen Röstigraben, auch in der Abstimmung. Die Romandie hat Nein gestimmt, aber augenscheinlich scheint sozusagen dieses Entsilofizieren auch da schon zu funktionieren. Vielleicht können Sie da nochmal diese Silos aufbrechen, wenn wir Daten teilen, wenn wir Geld teilen müssen, wenn das zwischen Ihnen hin und her geschoben wird, also sprich zwischen den Kantonen und den Krankenversicherern. Die Leistungserbringer sind nicht immer nur unbedingt motiviert, Daten weiterzugeben. Was heißt dieses Silo aufbrechen? Wie bringt man da so diese Motivation rein? Und EFAS ist ja wahrscheinlich ein bisschen so der Zündschlüssel für diese Motivation, ne?
Ich glaube, aus Kantonssicht, das wurde auch im Rahmen von der EFAS-Abstimmung und auch im Vorfeld immer diskutiert, die Datenhoheit haben eigentlich die Versicherer. In vielen Bereichen habt ihr ein bisschen mehr Daten als wir Kantone. Und es war immer ein großes Anliegen der Kantone, dass sie im Bereich der ambulanten Leistung nachher auch zumindest konsolidierte Daten haben können. Wir haben sie in den Spitalbereichen, hier sind wir sehr gut aufdatiert. Und das ist, glaube ich, der Punkt. Die Daten von den Leistungserbringern, die sehe ich jetzt weniger als problematisch oder als Hürde. Ich nehme mich wunder, wie du das siehst, Philomene, aber von Kantonsseite, wir bekommen von den Spitälern die Daten seit jeher, die wir brauchen, weil wir auch das Controlling machen müssen, sonst bekommen wir dann auch mit den Versicherern natürlich ein Problem. Aber die ambulanten Daten, die haben wir Kantone nicht. Das wird in Zukunft über die Versicherer hoffentlich eine Schnittstelle zu den Kantonen geben und an dem müssen wir arbeiten. Und ich glaube, das ist die Schnittstelle, die jetzt aus Kantonssicht uns enorm wichtig ist, dass da der Datenaustausch gut funktioniert.
Da müssen wir aber aufpassen, oder? Also ich bin einverstanden, oder, mit den Ausführungen von Michaela. Das war ja Teil der parlamentarischen Beratung und auch der Hearings. Ja, die doppelte Rechnungskontrolle war das pièce de résistance. Ja. Die Kantone haben diese Möglichkeit, selbstverständlich. Und wenn wir von ambulanten Daten sprechen, sprechen wir von ambulanten Rechnungsdaten, oder? Wir haben die Diagnosen heute nicht. Aber das ist ein anderes Thema. Hätten wir mehr Informationen über die ambulanten Diagnostik, sage ich jetzt einmal, wüssten wir auch besser, wo die Kostentreiber sind. Das wissen wir heute nicht. Aber das ist ein Exkurs. Die doppelte Rechnungskontrolle sollte nicht dazu führen, und da habe ich großes Vertrauen in die Kantone und setze auch viel Hoffnung da rein, dass wir nicht doppelte Arbeiten machen, oder? Und dass wir uns da sehr effizient, da können wir mit, gerade mit dem Kanton Luzern, das mal auch durchspielen. Also wir sollten wirklich verhindern, dass wir jetzt durch diese doppelte Rechnungskontrolle, da hatte ich damals mit Martin Pfister viele Diskussionen, ja, der ist heute Bundesrat, das ist ganz wichtig, dass wir da wirklich das Vertrauen haben in die Rechnungskontrolle, dass wir auch Einblick geben den Kantonen in unsere Rechnungskontrolle und umgekehrt. Also wir sind da immer sehr offen und möchten das auch, dass die Kantone das auch verstehen, dass wir unsere Hausaufgaben machen. Wir haben auch die Kompetenz darin, das ist eine Kernaufgabe der Versicherer. Und da hoffe ich, dass wir da einen guten Weg finden, dass wir dort effizient sind und nicht zu viel, sage ich mal, eben Effizienz verlieren oder dadurch. Ich verstehe das, dass wenn die Kantone auch im ambulanten Teil eben mitfinanzieren, dass sie eine Art Stichprobenprüfung machen wollen. Aber da müssen wir versuchen, effizient zu bleiben und eben an der Digitalisierung zu arbeiten, an dieser Datenschnittstelle.
Ja. Wird DigiSante da der Gamechanger werden? Oder der
Klammerbemerkung, ich bin nicht sicher, ob DigiSante da wirklich der Gamechanger ist. Ich habe mitbekommen, dass DigiSante recht unter Druck auch steht, Stichwort Entlastungspaket, ob das unter den Sparhammer kommt und in welchem Ausmaß, das wird dann das Bundesparlament schlussendlich entscheiden. Ich glaube nicht, dass DigiSante hier der Gamechanger ist. Ich glaube, dass wir uns hier finden müssen als Kantone mit den Versicherern.
Ja. Aber das heißt, Sie beide hier zusammen im Kanton Luzern, Sie könnten eigentlich so ein Best Practice Example machen, hm?
Das könnten wir, ja, auf jeden Fall. Ja.
Definitiv.
Auch das Thema der integrierten Versorgung, oder? Also eben, wir sind jetzt im Kanton in der Watt präsent da mit diesem Modell, das möchten wir replizieren in anderen Regionen. Selbstverständlich können wir nicht so 8 Cluster bauen, oder? Das ist auch für uns nicht not manageable. Aber Kanton Luzern ist natürlich, wir sind da, oder? Das ist unser Headquarter ist im Kanton Luzern. Ja. Mit Michaela haben wir eine sehr gute Zusammenarbeit. Wichtig ist, glaube ich, dass wir EFAS in Toto gut umsetzen, oder? Und da braucht es wirklich die Kantone, die Versicherer, die Leistungserbringer. Und wir müssen uns da gut überlegen, wie wir diesen Tanker in Bewegung bringen. Ich habe großen Respekt davor, oder? Weil wir irgendwie jetzt eine theoretische Vorlage vor uns haben, die aber noch nicht dynamisiert wird.
Das mit dem Wir ist ja immer eine spannende Geschichte, weil ja. Wenn man, also ein Wir ist ja gut, aber ein Wir ist auch ein bisschen so Verantwortungsdelegation irgendwohin. Also wer ist denn dort im Lead? Also wer muss diesen Tanker?
Ach, das Bundesamt ist nicht im Lead, das Bundesamt für Gesundheit, oder? Die sagen sich, ja, also die Vorlage wurde jetzt angenommen, arrangez-vous. Aber ich meine es jetzt nicht im negativen Sinn, es ist ein bisschen so. Wenn man mit den Leistungserbringern spricht, dann sagen sie, ja, warum soll jetzt die ambulante Behandlung für mich interessant werden? Für mich sind die stationären nach wie vor interessant. Dann müsst ihr Versicherer euch bewegen, indem ihr eben neue Incentives herumdenkt. Und der Kanton oder die Kantone haben eben die Planungshoheit, oder? Und können natürlich ambulante Ziele festlegen in ihrer Planung.
Genau.
Inwiefern das AWOS-Listen jetzt noch ausgebaut werden können, da möchte ich nicht den kantonalen Direktoren reinreden. Aber ich glaube, da müssen wir versuchen, eben auch an konkreten Projekten zu arbeiten, bevor etwas in Kraft tritt.
Und das ist ja früh, 2028, kommen wir vielleicht noch drauf.
Das ist sehr früh und ich glaube, es ist ein wichtiger Punkt, den Philomena Connatrella ins Feld geführt hat, die Aufgabe der Kantone beim Vorantreiben der Ambulantisierung. Das ist schon eine kantonale Aufgabe, oder? Der Kanton Luzern hat beispielsweise die AFO-Liste, die Philomena erwähnt hat, vorangetrieben immer. Auch jetzt haben wir wieder Leistungen draufgesetzt, wo wir gesagt haben, in weiteren 4 Disziplinen erwartet der Kanton Luzern von den Leistungserbringern, dass sie ambulant durchgeführt werden. Und ich glaube, das lohnt sich auch, das proaktiv einzufordern. Als Kanton heißt es aber im Umkehrschluss, solange EFAS nicht da ist und solange die ambulanten Tarife nicht stimmen. Oder wir haben immer 2 Strukturen. Wir haben EFAS, wo die einheitliche Finanzierung, aber die Tarife, die Taxwerte hinten dran, die sind noch nicht sakrosankt und um die geht's nachher auch. Das heißt, wenn wir als Kanton Luzern sagen, das haben wir jetzt gemacht, bitte treibt die Ambulantisierung voran, müssen wir auf der anderen Seite der Waagschale im Moment die Zwischenfinanzierung sicherstellen. Das ist das, was ich eingangs erwähnt habe. Also ich weiß, unser Kantonsspital kann nicht wirtschaftlich die Umsätze,
den
Gewinn generieren.
Genau, diesen Übergang
richtig,
finanzieren,
richtig.
Diesen Strukturwandel
ganz
eigentlich
genau.
finanzieren.
Ganz genau.
Der auch ein bisschen ein Kulturwandel ist wahrscheinlich.
Absolut,
oder?
Kulturwandel, aber es hat vor allem mit den Tarifen auch zu tun. Oder? Es hat vor allem mit den Tarifen zu tun, weil man heute Leistungen in einem stationären Umfeld, in stationärer Infrastruktur erbringt, die aber ambulant sein müssten und da sind sie nicht kostendeckend unterwegs. Und das Bewusstsein muss man haben und da müssen die Kantone dann auch bereit sein in dieser Übergangsphase, bis denn einerseits EFAS mal am Boden ist. Ich vergleiche EFAS im Moment immer mit einem großen, du hast gerade Dampfer gesagt, ich habe das Gefühl, es ist wie ein großes Flugzeug, was im Landeanflug ist, aber so richtig, wir haben den Landeplatz, wissen wir, wo wir hinwollen, aber so richtig am Boden ist es also noch nicht. Und das ist der Weg, den wir noch gehen müssen. Da gibt es noch ganz viele Fragezeichen zu klären auf dem Weg dorthin, bis dann die Maschinen gelandet sind und man die Sitzgurte dann auch lösen darf.
Ja, Sie haben jetzt gerade gesagt, diesen Übergang finanzieren. Und eingangs haben wir auch gehört, Dänemark, Schweden, die sind ja viel weiter mit der Ambulantisierung. Hier sind es 20%, in den anderen Ländern sind es 50%. Wie kann man sich denn das sozusagen konkret vorstellen? Also vielleicht auch jetzt über Ihre eigenen Rollen hinaus, weil die Spitäler spielen da ja schon auch noch eine zentrale Rolle, um das, sagen wir mal salopp formuliert, zu wuppen. Ne? Wie kriegen wir das in dieser Geschwindigkeit hin, dass eben, um Sie zu zitieren, diese Landung dann auch funktioniert, diese Ambulantisierung? Wie müssen wir uns das konkret vorstellen in einem Spital?
Ich glaube eigentlich weniger, dass EFAS, wenn wir die Landung so als Symbol im Kopf behalten, ich glaube nicht, dass die Spitäler als Leistungserbringer hier im Hauptlied sind. Das sind tatsächlich die Kantone.
Die Planung.
Es ist die, genau, es ist die Planung von EFAS, es sind die Versicherer, es ist die GDK, die Gesundheitsdirektorenkonferenz, es ist aber auch die Involvierung von der OAT, es sind ganz viele Akteure.
OAT, kurz Abkürzung.
Es ist die Organisation der
ambulanten Tarifstruktur,
genau,
für die Pflege der ambulanten Tarifstruktur.
Die sich zuerst einmal einigen müssen auf die Umsetzung, wie sieht es konkret aus in der Umsetzung von EFAS. Und die Leistungserbringer hinten dran, die kommen erst nachgelagert. Die sind vielleicht bei der Tarifstruktur nachher, sind sie heute bereits involviert, aber in der Frage von der Umsetzung der EFAS sind das eher die Kantone und die Versicherer.
Bis zum Inkrafttreten von EFAS haben wir natürlich das aktuelle Regime.
Genau.
Mit dem Kostenteiler, oder? 55, 45.
Ja.
Von daher ist es gut, wenn die Kantone da eben auch diese AWOS-Liste pushen, das finde ich gut, oder was Michaela sagt, aber das führt zu keiner automatischen Verschiebung, das oder? Von so, ja. Ambulant zu stationär, das ist, was sie sagt. Und was die Verschiebung bewirken wird, es ist immer das Gleiche, das muss man sagen, das sind Incentives. Die Frage ist, wie bewegen sich die Tarife im stationären Bereich und ja, wie lange brauchen wir dafür und wie gleichen wir die, also sinken sie im stationären Bereich, erhöhen wir sie etwas im ambulanten Bereich und wie einigen wir uns mit Leistungserbringern, vor allem stationären und den Kantonen. Und da gibt es bereits Initiativen als Kantonen, die eben diese Ambulantisierung etwas pushen wollen. Ist vielleicht im Moment noch etwas unkoordiniert, oder? Ist gut, wenn die GDK da auch, finde ich, eben auch den Lead übernimmt, oder? Für diese Ambulantisierung und zusammen mit den Versicherern eben auch Konzepte jetzt erstellt, wie man für Pilote, wie man eben diese FAS eben auch, sag mal, durchschlagskräftig machen kann. Und da braucht es auf allen Ebenen, da braucht es alle. Aber es ist natürlich gut, wenn man den Lead, ja, bestimmen kann, definieren kann. Und wenn die GDK hier ein Lead übernehmen kann, wäre es wichtig, weil sie Planer sind, oder? Die Kantone sind Planer. Aber es braucht eben auch die Versicherer, weil sie am Ende des Tages eben bezahlen, oder? Und da müssen wir wirklich vor 2028 ein paar Projekte umsetzen.
Ich glaube, so der wichtigste Meilenstein, wenn ich vielleicht dann noch auf die Frage eingehen darf, was ist, wie geht's konkret weiter, ist, wäre wirklich so der wichtigste nächste Meilenstein, wo jetzt auch alle daran arbeiten, ist konkret, dass man die Bildung dieses strategischen Ausschusses der gemeinsamen Einrichtung KVG konkretisiert. Ja. Und da geht's ja dann wirklich auch darum, dass dieses Gremium dann auch die Aufgabe hat, die Konkretisierung der EFAS-Vorlage auf Verordnungsebene zu adaptieren, zu ermöglichen. Ja. Und das ist einer von den Hauptmeilensteinen, der jetzt als nächstes ansteht. Aber wie gesagt, wir sind sehr am Anfang des Umsetzungsprozesses.
Ja, definitiv.
Sie sind beide hier im Kanton Luzern. Frau Kollertreller, Sie haben auch gesagt, da müssen die Krankenversicherer zusammenarbeiten. Frau Tschur, da müssen die Kantone zusammenarbeiten. Zwischen Ihnen beiden ist spürbar, dass Sie da zusammen eben diesen Flieger auf den Boden bringen wollen. Wie nehmen Sie denn so die Stimmungen in Ihren, ich nenne es jetzt einfach mal salopp formuliert, beiden Branchen wahr? Also wie wird in der GDK diskutiert? Ich versuche das jetzt mal so ein bisschen rauszuspüren. Es gibt jetzt diesen neuen Krankenkassenverband, die Branche muss auch hier in der Umsetzung wahrscheinlich zusammenreißen. Die Zeit ist eng. Wie zuversichtlich sind Sie, dass dieser Move gemacht werden kann?
Ich glaube, es besteht Einigkeit darüber, auch im Krankenversicherungsverband, im Neuen, dass es ein zentrales Thema ist für den Krankenversicherungsverband. Also EFAS ist ganz oben auf der Agenda und wird vom Verband auch begleitet und entsprechend auch monitorisiert. Und auch diese Projekte oder die Rahmenbedingungen, damit man diese Projekte jetzt umsetzen kann, werden vom Krankenkassenverband stark unterstützt. Da bin ich zuversichtlich, dass alle daran interessiert sind, dass man diese Ambulantisierung jetzt wirklich vorantreibt, weil wir eben auch in der Abstimmungskampagne doch Einsparungsgrößen erwähnt haben, die relevant sind. Also 440 Millionen, wenn ich mich noch richtig mag erinnern. Da müssen wir schon den Beweis bringen. Das wäre gar nicht gut, oder, wenn wir das nicht tun würden. Und deshalb werden wir mit aller Kraft daran arbeiten, mit den einzelnen Akteuren. Und zwar so, es braucht jetzt eben die Grundlagen, die noch finalisiert werden, wie das Michaela Tschur gesagt hat. Aber es braucht vor allem diesen Tatbeweis und den müssen wir gemeinsam erbringen. Und da bin ich überzeugt, dass es Projekte gibt, wie das, was ich vorhin erwähnt habe. Aber das ist unser Projekt, da gibt es ganz viele andere Projekte, die müssen koordiniert werden. Und es ist schon wichtig, dass man diesen Shift von stationär zu ambulant spürt. Und deshalb müssen wir die stationären Leistungserbringer schon im Boot, also sehr stark im Boot haben und mit ihnen darüber diskutieren, wie diese Verteilung oder Allokation der Ressourcen jetzt im System stattfindet. Das finde ich extrem wichtig. Und ja, ich bin zuversichtlich.
Ich auch, bin auch zuversichtlich.
Das hören wir gerne.
Das ist so. Und Sie haben noch gefragt, wo arbeiten die Kantone gerade dran? Ja. Die GDK. Ja. Die GDK hat verschiedene Unterarbeitsgruppen, unter anderem die Kommission Vollzug KVG. Das klingt jetzt alles sehr trocken, aber es ist hochspannend. Und
hochspannend, harte Materie.
Hochspannend, harte Materie. Und die Kommission Vollzug KVG, die hat eine erste Auslegeordnung bereits gemacht über die Änderung auch der Finanzflüsse, die Umsetzung von der einheitlichen Finanzierung mit sich bringt und wie die auch danach am 1. Januar in Kraft treten soll, 2028. Und Im Moment geht der Weg dahin, also vielleicht bin ich jetzt zu technisch unterwegs, aber einfach, dass man vielleicht das auch als Zuhörerin und Zuhörer sich ein bisschen anders vorstellen kann, wie das läuft. In Zukunft wird es so sein, dass die Kantone ihren Anteil an die Finanzierung aller Leistungen im Gesundheitswesen neu eben über diese gemeinsame Einrichtung KVG an die Krankenversicherer auszahlen werden. Und die Finanzierungsbeiträge der Kantone werden dann künftig eben nicht mehr direkt an die Leistungserbringer ausgezahlt, also Leistungserbringer sind die Spitäler, Ärzte, sondern eben an diese gemeinsame Einrichtung, die dann wiederum die Gelder an die Versicherer weiterleitet. Und das ist für die Kantone ein Wechsel, das ist ein komplett neuer Umbruch. Und hierfür wird eben ein autonomer Ausschuss auch gebildet, an dem die Kantone angemessen beteiligt sind. An dem arbeiten wir und da wird jetzt gerade auch geklärt, die ganze Governance, was sind die Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten dieses Ausschusses. Einfach so zum, das mal bildlich darlegen, an was arbeiten wir gerade. Es ist noch sehr technisch noch. Also es geht immer um Aufgaben, Kompetenzen, Verantwortlichkeiten. Wer ist in welchem Gremium? Wie sind die Finanzflüsse nachher sichergestellt? Da arbeiten wir gerade konkret dran, ja.
Genau, also das Neue ist ja eben wirklich, dass es dann einen Topf gibt und der Topf landet dann bei den Krankenversicherern und von den Krankenversicherern wird es dann vergütet, ne, wenn ich es richtig verstanden habe. Genau. Aber damit eben Transparenz da ist, sind die Kantone eben auch vertreten in diesem Gremium, sodass die Steuerzahler eigentlich auch safe sein können, dass die finanziellen Mittel in diesem Topf, der dann an die Krankenversicherer geht, gut aufgehoben ist. Ne?
Deshalb auch diese doppelte Rechnungskontrolle, also doppelt. Eben, wir hoffen nicht, dass sie doppelt ist, weil, aber das ist eben diese Möglichkeit oder dieses Recht oder Instrument der Kantone, oder, um eben auch diese Transparenz zu schaffen gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern.
Ja. Das hat ja viel auch eben mit Vertrauen zu tun. Und wie stellt man dieses Vertrauen her?
Die Frage ist, wie man dieses Vertrauen schafft. Ja. Ich glaube, Transparenz ist ein wichtiges
Ding. Ich spreche das eben wirklich so ein bisschen an, weil wir haben ja auch viel von Misstrauen in der Vergangenheit gehört. So. Und ich glaube, man kommt nicht drum rum, diese Vertrauensfrage auch zu thematisieren.
Also ich glaube, gerade im Kontext von EFAS ist weiterhin die Data Privacy und Datensicherheit, das meine ich wirklich auch so, ein ganz wichtiges Thema. Wir Krankenversicherer haben, wie gesagt, die Rechnungsdaten, wir haben dann vielleicht mehr Rechnungsdaten, wir haben keine Diagnosedaten, oder? Mhm. Natürlich kann man aufgrund von Rechnungsdaten auch gewisse Schlüsse ziehen, das ist klar. Aber für uns ist ganz wichtig, oder, diese Datensicherheit, diese Data Privacy. Und wir leben das auch so. Und für uns ist es auch wichtig, dass der Datenschutzbeauftragte, der Eidgenössische, das, ich meine, das ist alles mehrfach, oder? Abgesichert über das BAG, über den Datenschutzbeauftragten, über den Eidgenössischen, über unseren eigenen. Dann gibt es eine Datenannahmestelle innerhalb der Krankenkasse, die wird zertifiziert, die wird überwacht. Also es ist nicht so, dass wir mit den Daten neue Geschäftsmodelle entwickeln könnten.
Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt für die Krankenversicherer.
Ganz wichtig. Existenz.
Es geht um Versorgung, es geht um gut bepreistes Bezahlen für die Leistungen.
Absolut. Und das ist der Kernauftrag und das bleibt auch der Kernauftrag. Und der wird viel stärker dann noch mit EFAS, weil eben dieses Bild entsteht in den Köpfen der Versicherten, der Bürgerinnen und Bürger, dass das Geld bei uns ist und bei den Politikern halt auch, oder? Dass wir das Geld bei uns horten, machen, tun und irgendwie darüber verfügen können. Das ist natürlich nicht so. Also da steigt bei uns auch das Verantwortungsbewusstsein dann steigen oder gesteigert werden. Und wir müssen da auch als Krankenversicherer Transparenz schaffen. Also für mich ist das ein Bekenntnis. Und das muss es für die Branche auch sein.
Das auf der einen Seite und auf der anderen Seite, dass wirklich wahrscheinlich auch wahrgenommen wird, dass kein Angebotsabbau entsteht, sondern einfach wirklich ein zukunftsorientiertes Gesundheitssystem.
Genau, also ich glaube, wenn wir von Vertrauen sprechen oder vom Vertrauensaufbau, wenn ich Ihre Frage nochmal aufnehmen darf, dann stellt sich immer die Frage, Vertrauen wem gegenüber und wer braucht Vertrauen in wen? Mhm. Und ich habe die Abstimmungsergebnisse bereits als Vertrauensvorschuss empfunden. Mhm. Und jetzt geht es darum, dass das, was Philomena schon gesagt hat, einerseits Vertrauen der Versicherten in die Versicherungen, es geht aber auch darum, Vertrauen der
Steuerzahlenden in den Kanton, weil wir dürfen etwas nicht vergessen. Und die Prämienzahler sind eben auch die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Es sind die gleichen Personen, die in unterschiedlicher Weise etwas finanzieren. Und wenn es um die Steuerzahlerinnen und Zahler geht, dann müssen wir als Kanton auch Vertrauen schaffen. Und das sind zwei Komponenten, die dort reinspielen. Einerseits, dass wir sicherstellen, dass die Daten, die wir austauschen, mit den Versicherern, aber auch mit den Leistungserbringern, dass die sauber sind, also dass es da kein Datenleck gibt, dass wir den Datenschutz beachten. Und dann geht es aber auch noch darum, dass, was Sie gerade angesprochen haben, die Versorgungssicherheit gewährleisten. Das ist eine der Kernaufgaben der Kantone. Und hier ist es mir immer ein großes Anliegen. EFAS ist der erste Schritt. Wir haben jetzt von Game Changer gesprochen. Es ist aber nur eine Maßnahme von ganz vielen. Wir brauchen noch ganz viele andere weitere Maßnahmen. EFAS allein wird das Gesundheitswesen nicht komplett transformieren. Es ist ein Element, ein Puzzleteil, und wir brauchen weitere Puzzleteile. Und wir brauchen eine Transformation im gesamten Gesundheitswesen. Wir haben das heute schon angesprochen, Stärkung der Ambulantisierung, mehr aus dem spitalstationären Bereich rein in den spitalambulanten Bereich, braucht eine Stärkung der Grundversorger im ambulanten Bereich, braucht mehr Digitalisierung, und hier spreche ich leider jetzt nicht mehr vom EPD. Ich glaube, da sprechen wir wirklich von solchen Projekten, wie Philomena Colatrella schon gesagt hat. Ich bezweifle ehrlich gesagt, dass das EPD hier das Instrument der Stunde ist. Hier sind wir Kantone, gerade der Kanton Luzern, daran, eigene Möglichkeiten zu prüfen. Und das geht in die Richtung, wie wir es heute schon gehört haben. Der zweite Game Changer und der dritte: die Patientinnen und Patienten müssen wirklich im Zentrum stehen. Und wenn ich die Gespräche führe mit Patientinnen und Patienten, dann höre ich immer auch Ängste. Ihr wollt das jetzt transformieren. Ich habe keinen Hausarzt mehr. Ihr redet davon, dass ich früher aus dem Spital austrete. Und ihr sagt mir, das ist alles nachher durchlässig. Aber wer ist denn für mich zu Hause da, wenn ich dann früher austrete? Und das sind Ängste, denen wir Kantone vor allem begegnen müssen und die Versorgungssicherheit gewährleisten.
Das ist eben so diese Geschichte mit dem Vertrauen. Arzt, der halt dann vielleicht wegfällt, wenn jetzt diese neuen Berufsrollen für den Herrn oder die Frau Schapui, um auf ihr Beispiel Frau Colatrella zurückzukommen, eben der Erstkontakt sind. Ne? Und ganz, ich glaube, wir müssen die Menschen mitnehmen.
Ja, genau. Wir müssen die Menschen mitnehmen, und wir müssen auch übrigens unsere Ärztinnen und Ärzte mitnehmen. Oder wenn wir von neuen Berufsfeldern sprechen, dann heißt das auch immer, wir haben zum Beispiel das Thema APN, du hast vorher noch andere Berufsgruppen auch erwähnt, da geht es auch darum, dass diese Personen Delegationskompetenzen haben. Hier müssen wir uns immer die Frage stellen, als Kanton braucht es Anpassungen in den rechtlichen Grundlagen, was sehen die Fachgesellschaften vor, darf ich als Arzt Delegationen erteilen an andere Gesundheitsfachberufe? Und hier gibt es auch Hürden bei der Ärzteschaft, die muss man auch ansprechen, die muss man auch abholen, Vertrauen wecken, dass man auch delegieren kann und sollte, und wie kann das aussehen, und am Ende vom Tag auch dann, wie kann das abgerechnet werden.
Absolut. Es ist so, die Hausärzte haben eine wichtige Rolle, ganz zentrale Rolle, und ich glaube, sie sind, man muss sie auf diesem Weg mitnehmen, oder? Und diese Transformation eben, dass sie auch, sage ich jetzt mal, Akteure sind dieser Transformation, weil das Vertrauensverhältnis, das ist nach wie vor zum behandelnden Arzt oder Ärztin, das ist so. Wir sehen aber, dass jetzt gerade in unseren Modellen, die wir schon lange haben, also 2020, wo man eben den Telemedizin-Provider zuerst anruft und dann eben in einem Netzwerk sich behandeln lässt. Ich glaube, da gibt es schon auch Bewegung in diese Richtung.
Und also Stichwort integrierte Versorgung.
Ja, integrierte Versorgung, genau. Kann der Hausarzt sein, der bleiben. Das können aber auch andere Berufsbilder sein. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man das zulässt, diese Offenheit, oder, des Orchestrators, wenn man so sagen will, innerhalb des Systems. Am Ende des Tages ist es wichtig, dass die Patientin zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort ist und die richtige Behandlung kriegt.
Könnte man zusammenfassend sagen, EFAS plus integrierte Versorgung, Querschnitt Digitalisierung in das Ganze rein, dann haben wir eigentlich den richtigen Kurs für ein super starkes Gesundheitssystem Schweiz.
Ja, es braucht gar nicht mehr so viele Reformen. Ich sage das hier und da den Parlamentariern, oder? Ich möchte jetzt nicht jeden Tag irgendwie eine neue Reform diskutieren. Lasst uns doch jetzt mal diese Reformen umsetzen und auch eben Pilotprojekte lancieren, ausprobieren, experimentieren, oder? So wächst eben das auch das Vertrauen. Wenn wir zu viele Reformen haben, die irgendwie in der Wechselwirkung sich dann eben auch aushebeln, macht das keinen Sinn. Aber ich glaube auch, das sind die wichtigsten Reformen oder Initiativen. Tarifstrukturen.
Ja, genau. Ich wollte
Tarifstrukturen
sagen, da fehlt noch was,
ganz
ja.
wichtig.
Ja.
Ganz absolut. Wichtig. Tarifstrukturen.
Ja. Ich bin absolut auf der Seite von Philomena. Die Punkte, die Sie aufgezählt haben, die sind absolut richtig, unterstreiche ich. Aber ich glaube, ohne die entsprechenden Tarifstrukturen, es geht um die Pauschalen im ambulanten Bereich, es geht aber auch um stationäre Pauschalen. Hier merke ich, gibt es noch einen Handlungsbedarf. Hier gibt es auch noch einen großen Teil an Unzufriedenheit. Ich habe auch verstanden und wahrgenommen beim Bundesamt für Gesundheit und auch bei der entsprechenden Bundesrätin, dass man jetzt mal starten möchte mit den Pauschalen, die verhandelt wurden, mit der Option, nachher zu korrigieren. Das wird anspruchsvoll, gebe ich zu.
Ja.
Das wird nicht allen Fachgesellschaften so einfach fallen, auch den Hausärzten nicht unbedingt. Und dann, was auch eine weitere Hürde ist, aber ich glaube, das würde den Rahmen sprengen des heutigen Talks, auch das Kostenneutralitätsprinzip ist für einige Kantone anspruchsvoll einzuhalten. Wenn man sich auf das wirklich beruft, gerade der Kanton Luzern hat sehr tiefe Tarife bei den Hausärztinnen und Hausärzten, das ist eine große Hürde. Aber da machen wir ein Fass auf, was
das ich jetzt nicht so.
Dann würde ich jetzt sagen,
die ist wichtig, die Kostenneutralität wichtig, ja. für unsere Bürgerinnen und Bürger, also für die Prämienzahlen. Ich verstehe Michaela, aber das hat natürlich mit den, sage ich mal, noch Anomalien der Tarifstruktur, die zu korrigieren sind, oder? Aber es ist wichtig, dass wir jetzt, oder wir haben auch da gesagt, es gibt Push in die richtige Richtung so, dass wir diese Kostenneutralität so gut wie möglich sicherstellen können. Da braucht es wahrscheinlich noch etwas Unterstützung vom Bundesamt für Gesundheit im Sinne der Nachbesserung und so.
Das denke ich auch, ja.
Das nehmen wir mit. Wir haben eigentlich ein gutes Thema für weitere Folgen.
Ja,
Tarife, Kostenneutralität, wunderbar. Bevor ich jetzt schließe, lassen Sie mich noch eine Frage stellen, die ich eigentlich allen meinen Gästen zum Schluss frage. Keine große Ausführung, sondern was bedeutet Gesundheit für Sie ganz persönlich? Wer möchte zuerst?
Willst du starten?
Ich würde sagen, Michaela startet.
Was bedeutet für mich Gesundheit? Ich löse mich da so ein bisschen von dem WHO-Begriff der Gesundheit. Für mich ist Gesundheit dann, wenn man sich vor allem mental gut fühlt. Ich glaube, das ist ein großes Stichwort. In der heutigen Zeit sind viele Personen mental belastet, psychisch belastet. Und ich glaube, wenn es gelingt, den Ausgleich zu finden zwischen einem guten Lebensstil, Freude an dem, was man tut, und wenn man dann das Glück hat, dass man auch physisch gesund bleibt, dann bleibt auch der Geist fit. Und das ist für mich enorm wichtig, psychische Gesundheit.
Danke, Frau Tschur. Frau Collatrella?
Für mich bedeutet Gesundheit wirklich ein sehr gutes soziales Netzwerk zu haben, sich darin gut zu bewegen, gute Diskussionen, gute Dialoge zu haben. Ich merke einfach, wie wichtig diese Dimension ist, oder, für die Gesundheit. Also wirklich so in einem gesellschaftlich gut aufgehoben zu sein, Interessen zu haben, Neugier zu kultivieren und im Geiste proaktiv sein, im Geiste und in dem, was man im Alltag tut. Und ganz, ganz wichtig ist Humor haben.
Das gute Medizin, ne?
Top-Medizin.
Definitiv. Dem schließe ich mich an.
Wunderbar. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Frau Regierungsrätin Tschur, Frau Collatrella. Haben Sie sich die Zeit genommen für dieses wichtige und gute Gespräch über die Umsetzung der wirklich großen KVG-Reform, der Game-Changer-Reform. Wir wollen das immer wieder mal so betonen. Und ich wünsche Ihnen und Ihren Kolleginnen und Kollegen in den Gesundheitsdirektionen und in den Krankenkassen gutes Gelingen und ein rasches Vorwärtskommen. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, schön waren Sie dabei. Bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal.